Ja, heute soll es also eine Doppelpredigt geben.
Wieder was Neues.
Dabei haben Chris und ich uns zwei Ziele gesetzt. Das erste Ziel ist, die Predigt soll deswegen nicht doppelt so lang gehen. Ich glaube, das kommt euch entgegen. Das zweite Ziel ist, die Predigt soll doppelt so gut werden wie sonst. Und das kommt uns auch entgegen. Und wir schauen mal, welche Ziele wir erreichen heute Morgen. Ja, das Thema ist die zwei Ebenen der Gemeinde Jesu. Wir sind ja als Gemeinde in einer spannenden Phase. Jetzt wird in 10 Wochen ein pastoraler Stabwechsel erfolgen. Es war noch niemand da, der den ganz in die Hand nimmt, aber zu 75%. Das ist das eine, dass sich also von daher etwas doch Starkes verändert, denke ich. Und wir sind in einer Situation, wo wir merken, wir müssen und wollen als Gemeinde uns auch wieder fit machen für die Zeit, in der wir leben. Vieles hat sich gut bewährt in der Vergangenheit, aber wir haben den Eindruck gewonnen, es ist ein guter Zeitpunkt, auch an der Gemeinde als Äußeres und an der Struktur neu zu überlegen und neu daran zu arbeiten, um beides, weil beides wichtig ist, wieder in guter Weise eben zusammenzuführen. Jesus hat mal seinen Jüngern gesagt, in Matthäus 2, 22, neuer Wein muss in neue Schläuche, um eben gut reifen zu können. Und das sagte er, damit das Evangelium immer wieder ein gutes, fähiges Gefäß bekommt. Das Gefäß, das können wir so im Bild anschauen, das Gefäß ist die äußere, sichtbare Ebene der Gemeinde. Das, was die Menschen wahrnehmen von uns, was so oben aufliegt, wie man so schön sagt. Aber ist auch die innere Struktur, die innere Dienststruktur, um das gemeinsame Arbeiten im Reich Gottes immer wieder zu optimieren. Ja, und die innere Ebene ist eben der Wein, das Evangelium. Und da dürfen wir wissen, dieses Evangelium ist ewig, jung und neu. Das darf, braucht und muss nicht verändert werden. Aber das Gefäß muss immer wieder dieser Kraft des Evangeliums angepasst werden. Und darum geht es uns in dieser Zeit, in der wir jetzt leben. Und darum geht es uns heute Morgen, Chris und mir, dass wir versuchen, euch als Gemeinde in diesem Prozess nochmal besonders mit hineinzunehmen, die ihr in den einzelnen Arbeitsgruppen jetzt nicht so dabei sein könnt. Das Ziel ist ja, dass wir als Gemeinde in dieser Phase beides, das Äußere und das Innere, wieder gut aufeinander abstimmen, damit wir als Gemeinde in der Gesellschaft hier in Bünde eben mit dem Evangelium auch weiter gut präsent sind. Deswegen möchten wir euch jetzt in 2 Teilen mit hineinnehmen in diesen Prozess. Chris wird euch jetzt hineinnehmen in diesen Erneuerungsprozess des Gefäßes. Also der Gemeinde, des äußeren Erscheinungsbildes, der inneren Struktur. Und in einem 2. Teil werde ich über das innere Evangelium noch einmal kurz mit euch nachdenken. Was ich euch jetzt aber schon sage ist, es gibt da keine Gewichtung. Beides muss zusammenkommen. Beides ist wichtig. Und das geht uns, darum geht es uns in diesem Prozess. Chris, ich wünsche dir Gottes Segen.
Es gibt ein englisches Sprichwort, wo es heißt, don't judge a book by its cover. Jetzt kommen ja in einer Woche unsere amerikanischen Freunde und ich könnte eigentlich mal diesen englischen Satz einfach so stehen lassen, aber weil wir ja alle auch so ein bisschen besser im Englischen werden wollen, übersetze ich mal diesen Satz. Beurteile niemals ein Buch aufgrund des äußeren Einbands oder der äußeren Hülle. Ich würde diesem Spruch tatsächlich zustimmen und würde sagen, definitiv, es geht primär immer um den Inhalt. Wenn ich in ein Gebäude gehe, hoffe ich, dass da ein guter Inhalt irgendwie stattfindet in einer Gemeinde, in einer Kirche. Wenn ich ein Lebensmittelprodukt kaufe, dann hoffe ich, auch wenn das Design manchmal nicht ganz so schön aussieht, hoffe ich, das, was mich dann erwartet, trotzdem überzeugt. Aber trotzdem, wenn wir ehrlich sind, bewegen wir uns in einer anderen Realität. Denn ist es nicht so, dass wir Menschen, Personen, Dinge, vielleicht auch Lebensmittel, primär doch aufgrund des äußeren Erscheinungsbilds beurteilen? Man könnte mal den Test machen, sich hier in die Deutsche Bahn setzen, hoffen, dass sie pünktlich kommt, von hier bis nach Bielefeld fahren, einfach mal in ein Viererabteil aufs Handy schauen oder die Zeitung lesen und einfach mal Menschen wahrnehmen und versuchen, sie in Berufsgruppen einzuordnen. Natürlich ganz unaufgeregt, ostwestfälisch, im Kopf für sich. Und dann könnte man nachher mal den Test machen, wo passte das eigentlich überein? Und sicherlich wären wir überrascht, wie fehlgeleitet wir oft würden, was das äußere Erscheinungsbild mit eigentlich dem Inhalt einer Person macht. In der sozialen Wahrnehmung werden wir daran erinnert, dass innerhalb von Millisekunden wir uns ein Urteil über eine Person bilden, das überwiegend auf Faustregeln und Erfahrungswerten basiert. Spannend, richtig ist diese erste Einschätzung selten. Doch sie beeinflusst unser Verhalten. Worauf will ich eigentlich hinaus? Das äußere Erscheinungsbild ist nicht das Wichtigste, aber es kommuniziert etwas Wichtiges. Das äußere Erscheinungsbild einer Gemeinde, einer Kirchengemeinde ist nicht das Wichtigste, aber es kommuniziert etwas Wichtiges. Wie wir es eben gehört haben von Bernd, es kommuniziert die gute Botschaft, es kommuniziert das Evangelium. Und im besten Fall passen äußeres Erscheinungsbild und Inhalt 100% überein. Doch eins möchte ich auch klarstellen, während wir uns ein bisschen über das äußere Erscheinungsbild Gedanken machen. Bei dem Evangelium, bei dieser guten Botschaft geht es nicht um ein Produkt, was wir irgendwie verkaufen wollen. Möglichst schön darstellen, möglichst bestmöglich darstellen, um die Leute irgendwie zu überzeugen, damit sie zum Glauben kommen. Letztendlich ist es unser guter Vater, der durch seinen Heiligen Geist Menschenherzen weich macht und Menschenleben verändert. Und wir wollen bei weitem bei einem guten Erscheinungsbild kein Profit für uns herausschlagen, auch wenn das sicherlich in der Kirchengeschichte oftmals passiert ist. Doch das Evangelium will kommuniziert werden, weil der Schöpfer sich in seinem Sohn Jesus Christus geoffenbart hat und durch sein Wort tagtäglich spricht und vielleicht auch heute zu uns. Und so kann eben das äußere Erscheinungsbild zum einen Türöffner sein, aber auch Hinderungsgrund, warum Menschen sich in eine Gemeinde bewegen oder eben nicht. Der Theologe Professor Dr. Bartholomä hat es einmal so ausgedrückt: In unserer Gesellschaft verringert sich das Wissen über den christlichen Glauben zunehmend. Je nach Umfeld und Kontext kann man nicht mehr davon ausgehen, dass das Vaterunser oder die 10 Gebote bekannt sind. Zugleich differenziert sich unsere Gesellschaft immer weiter aus in unterschiedliche Milieus, Lebenswelten mit ihrer eigenen kulturellen Prägung. Inmitten in dieser Gesellschaft befinden wir uns, wo es nicht normal ist, dass Menschen gläubig sind, dass sie ein Gottesverständnis haben. Vielleicht haben sie ein Gottesverständnis, aber es ist vielleicht total schräg mit dem, was wir eigentlich in der Bibel uns vorgestellt bekommen. Und auch inmitten dieser Gesellschaft haben wir, die wir in dieser Gesellschaft leben, einen Auftrag. In Matthäus 28, Vers 19 heißt es: Darum geht zu allen Völkern und macht die Menschen zu meinen Jüngern. Und tatsächlich ist es uns als Gemeinde ein Anliegen, missionarisch tätig zu sein. Deswegen haben wir Missionare in anderen Ländern. Aber ich denke, dass diese anderen Völker vielleicht auch unser Nachbar sein kann. Vielleicht auch unsere Stadt sein kann, ja, vielleicht auch das Land sein kann, in dem wir leben. Und man kann nicht auswiegen oder ja, abwiegen, was ist besser, was braucht man mehr, was braucht man weniger. Jesus hat den damaligen Jüngern einen Auftrag gegeben, geht in alle Völker, mache zu Jüngern. Und ich würde das vielleicht noch aus dem folgenden Satz wieder löschen und sagen, die Völker, das sind tatsächlich unser Nachbar, unsere Stadt, ja letztendlich unser Land, Menschen, die gute Botschaft, das Evangelium von Jesus noch nicht kennen. Und ich möchte jetzt in einem nächsten Schritt mal so das letzte Jahr skizzieren und darstellen, in welchem Prozess haben wir uns eigentlich befunden in dem letzten Jahr. Wer sich noch daran erinnern kann, genau vor einem Jahr, September der 18., heute ist Juni der 18., finde ich spannend, hat Helmut Pluczynski einmal in seiner Predigt darüber gepredigt, über vorbildliches Leben anhand der Apostelgeschichte. Und das war so eine Art Doppelpunkt auch für uns, dass wir ein Gemeindeforum gestartet haben an diesem besagten 18. Juni. Und wir haben dieses Forum gestaltet, wir wollten einfach mal einen Raum schaffen, ganz ungefiltert darüber nachzudenken, wofür sind wir gerade dankbar als Gemeinde. Aber was fehlt uns vielleicht auch als Gemeinde? Was ist unsere Vision? Wie sehen wir unsere Gemeinde in 5, in 10 Jahren? Und was sind tatsächlich auch konkrete Ideen? Als Leitung haben wir diese ganzen Zettel, die sich da gefunden haben, ausgewertet, gesichtet. Und spannend fand ich, dass immer die missionarische Ebene zum Vorschein kam. Also wie kann das, was wir hier als Gemeinde schon haben und auch schon so gut tun, sinnvoll nach außen zu unseren Mitmenschen, ja letztlich in unsere Stadt kommuniziert gemacht werden, sichtbar gemacht werden? Im Zuge dessen fand dann eine Tagung statt im November, wo wir als Gemeindeleitung, als Älteste uns getroffen haben und Fragen bewegt haben. Ja, wie erreichen wir eigentlich die, die wir vielleicht gerade noch gar nicht erreichen? Wie können wir in unseren Gottesdiensten einen Ort schaffen, wo Menschen ihr geistliches Zuhause finden? Aber Menschen vielleicht auch mit einem Hintergrund, die eher kritisch, skeptisch und zweifelnd sind. Was haben unsere Mitmenschen hier in dieser Stadt wirklich auf dem Herzen? Und wie können wir unsere Mitmenschen ganzheitlich und auch nachhaltig im Glauben begleiten? In einer dritten Phase haben wir dann ein Gebetsangebot gestartet. Wir haben gesagt, hey, wir wollen diesen ganzen Prozess umbeten, weil wenn Jesus nicht im Zentrum in dieser ganzen Erneuerungsschiene ist, dann ist es eigentlich nur ein menschengemachtes Ding und da können wir uns die Zeit und den Schweiß auch tatsächlich sparen. Und so haben wir uns einmal im Monat vorm Gottesdienst getroffen und haben genau für diese Sache gebetet, in dem Wissen, dass auch ganz viele hier in dieser Gemeinde von euch auch für diesen Prozess gebetet haben. Auch als Älteste war es uns ein Anliegen, mal Merkmale einer gesunden Gemeinde aufzuzeigen. Kleine Randnotiz, es gibt tatsächlich auch Gemeinden, die ungesund ist. In der Bibel wird Gemeinde auch als Körper dargestellt. Und ich finde dieses Bild so passend, weil ein Körper, wenn er nicht gepflegt wird, wenn Hygienemaßnahmen nicht stattfinden, wenn er sich nicht genug ernährt, wenn er einfach einen ungesunden Lebensstil hat, wird dieser Körper irgendwann früher oder später ungesund sein. Und deshalb passt dieses Bild auch für Gemeinden. Und deshalb ist es gut, dass wir uns immer wieder fragen, sind wir gerade eine Gemeinde, die gesund ist, wo sich Menschen wohlfühlen, wo Menschen ihr geistliches Zuhause finden und nachhaltig in ihrem Glauben begleitet werden. Mit dieser Erinnerung, dass letztendlich Jesus Christus durch seine Gnade seine Gemeinde immer wieder baut. In einer nächsten Phase haben wir ein Perspektivteam gestartet. Wir haben das geöffnet und haben gesagt, wer ist hier in dieser Gemeinde, der mal in diesem Thema mitdenken möchte? Und es hat sich ein Team zusammengefunden aus Leuten, die gesagt haben, hey, ich habe Gemeinde auf dem Herzen. Ich will einfach mal mitdenken und Ideen sammeln. Und es war richtig schön, weil wir ungefiltert in einen Rahmen schaffen konnten, wo wir Ideen geteilt haben. Wie stellen wir uns Gemeinde vor? Wir haben aber auch gemerkt, dass wir uns in unserer ich sag jetzt mal, Blase befinden. Und dass es vielleicht mal gut tut, jemanden von außen hinzuzuholen. Eine ganz unvoreingenommene Person. Und durch Gespräche mit anderen Pastoren aus anderen Kirchengemeinden sind wir letztendlich auf den Gemeindeberater und auch Markencoach Michael Mann gestoßen. Michael Mann hat es auf dem Herzen, christliche Werke, Kirchengemeinden, christliche Unternehmen ein Erscheinungsbild zu geben, was genau das kommuniziert, was letztendlich im Inhalt stattfindet. Und in dieser Zusammenarbeit mit Michael Mann haben wir einfach gemerkt, wie wertvoll es ist, eine Person zu haben, die einfach mal von außen auf unsere Gemeinde schaut. Und in diesem Treffen, wir hatten jetzt schon mehrere Workshop-Tage hinter uns, waren jung und alt vertreten. Warum? Weil das, wenn wir uns einmal umschauen, das unsere Gemeinde ist. Hier sitzen Menschen, die sind schon ein bisschen älter, manche sind ein bisschen jünger, manche befinden sich vielleicht noch im Bauch. Und das sind wir letztendlich als Gemeinde, ganz unterschiedlichen Alters. Und in dieser Zusammenarbeit haben wir mit Michael Mann Fragen gestellt. Was macht uns gerade aus? Für wen haben wir gerade Angebote? Was sind unsere Stärken? Aber wo ist vielleicht auch ein Stück weit unser blinder Fleck? Denn es ist gut, seinen blinden Fleck zu kennen, weil dann kann man genau auf diesen blinden Fleck eingehen. Und in einem richtig längeren Arbeitsprozess haben wir festgestellt, wer wir eigentlich gerade sind und wo wir uns auch zukünftig sehen. Da fielen Worte, wir sind Jesus inspiriert. Wir sind von Jesus Christus und von seiner guten Botschaft inspiriert. Deswegen machen wir diesen ganzen Aufwand um das Baseballcamp. Und deswegen fliegen die Texaner rüber, weil wir genau von diesem Jesus inspiriert sind und das weitergeben wollen. Wir wollen aber auch herausfordernd sein. Wir wollen befähigend sein. Das Ganze soll hoffnungsvoll passieren, in einer gewissen Dynamik. Es soll aber auch lebensnah und dienend sein. Wir haben auch darüber nachgedacht, wie wäre es mal, unserer Gemeinde einen Namen zu geben, der verständlich für Außenstehende das kommuniziert, was wir hier inhaltlich machen. Wie wäre es, der Gemeinde ein Logo zu geben, was Außenstehenden das kommuniziert, was wir hier inhaltlich machen? Und wir haben auch darüber nachgedacht, wie wäre es, einen angemessenen Internetauftritt zu gestalten, das genau das widerspiegelt, wer wir letztendlich als Kirchengemeinde sind. Und noch einmal zur Erinnerung, das äußere Erscheinungsbild ist nicht das Wichtigste. Darum geht es letztendlich nicht. Aber es kommuniziert etwas Wichtiges. Man kann es sich so vorstellen wie in einem Orchester, wo alle Instrumente dem Gesamtstück dienen, damit dieses Gesamtstück in seiner Gänze schön klingt. So kann und soll unser zukünftiges Erscheinungsbild unsere Gemeindearbeit unterstützen und der Arbeit hier in Bünde dienen. So dass letztendlich Gott am Ende des Tages verherrlicht wird und Menschen zu Jesus Christus und seiner errettenden Botschaft finden. Und genau das drückt tatsächlich auch das nächste Lied aus, was wir gemeinsam singen wollen. Dort heißt es: Jesus will uns bauen zu einem Tempel, als Wohnung für den heiligen Gott. Dieses Haus des Herrn ist die Gemeinde, die Säule und der Wahrheit Grund. Wie Edelsteine schön geformt, aus seiner Gnade durch das Wort. Wenn wir uns lieben und vertrauen, Halleluja, dann wächst der Tempel mehr und mehr.
Ja, und nun möchte ich mit euch zusammen noch einmal über die innere Ebene der Gemeinde nachdenken, über das Evangelium und was es unter uns bewirken möchte. Dazu werde ich zwei Punkte aufgreifen. Einmal der Punkt, was die Gemeinde lebt, und der zweite Punkt ist, was die Gemeinde ist. Und jeder Punkt hat drei Unterpunkte und jeder Unterpunkt hat 7 Gliederungen, wobei jede einzelne Gliederung nochmal 10 Verästelungen hat. So müsste man eigentlich darüber sprechen, das ist uns ja klar. Aber das geht nicht um der Zeit willen. Aber ich möchte Schlaglichter setzen, damit es uns in Erinnerung kommt, um was es beim Evangelium geht und was uns allen gemeinsam wichtig ist, nicht nur für die Zukunft, sondern schon von jeher gewesen ist, nicht nur von uns, sondern auch von denen, die Gemeinde vor uns hier gebaut haben. Es geht um das ewig junge Evangelium. Jesus hat einmal auf die Frage, wo denn das Reich Gottes sei und wo man es sehen könnte, geantwortet: Es ist nicht hier oder dort, sondern inwendig in euch. So muss es wörtlich übersetzt heißen. Sondern inwendig in euch. Der Ort kann etwas kommunizieren, was darin passiert. Wenn aber darin nichts passiert, kann er kommunizieren, was er will. Wir haben das in der Vergangenheit gelebt. Da haben Menschen sich über Jahrzehnte, manchmal über anderthalb Jahrhunderte abgemüht und grandiose Kirchen gebaut, die wir heute noch bestaunen. Der Dom zu Köln zum Beispiel. Da haben sie sich investiert, um darzustellen, an was für einen großen Gott sie glauben, dass es da auch kirchenpolitische Hintergründe gibt, blenden wir jetzt aus. Aber das war zumindest von Einzelnen das Anliegen. Aber wenn das Evangelium darin nicht lebt, darin nicht atmet, und das kann es ja nur, wenn Menschen darin leben, die vom Evangelium ergriffen worden sind. Und so wollen wir Gemeinde leben. Wir möchten, so wie Christ das angedeutet hat in diesem Prozess, dass der äußere Rahmen, die Dienststruktur und das Erscheinungsbild einladend ist auf das, was uns wichtig ist. Die Gemeinde lebt. Aber was? Drei Punkte. Die Gemeinde lebt, und das ist ihre erste Aufgabe, die Gemeinde lebt Anbetung. So, und damit ist aber nicht nur gemeint, wie ich anbete, ob ich sitze, stehe, liege oder Hände hebe oder irgendetwas. Das kann für den Einzelnen von Bedeutung sein und in der Summe auch mal als gemeinsame Erfahrung wohltuend. Aber darum geht es ja nicht letztendlich. Nicht das ist die Anbetung, dass ich meine Hand hebe, sondern das, was in meinem Herzen und Leben passiert. Und daran wollen wir arbeiten, daran wollen wir uns erinnern lassen vom Heiligen Geist. Paulus hat einmal im Römer 12 einen Satz geschrieben, in Kapitel 1, dass ihr euch mit Leib und Leben Gott als lebendiges, heiliges Opfer zur Verfügung stellt. An solchen Opfern hat er Freude. Und das ist der wahre Gottesdienst. Ich habe bewusst diesen Vers dafür ausgewählt zum Thema Anbetung, weil er deutlich macht, dass Anbetung etwas ist, was durch den Geist Gottes von innen heraus unser Leben verändert. Und das ehrt Gott. Wenn wir ihn nicht anbetend in unserem Alltag folgen, können wir hier am Sonntagmorgen uns bewegen, wie wir wollen. Geistlichen Frühsport betreiben bis zum Schweißausbruch. Ihr versteht, was ich meine. Dann ist das zu wenig. Und das wissen wir, daran bauen wir. Dazu ermutigen wir uns. Anbetung heißt in der Schrift, in den Evangelien können wir das nachlesen, Proskynese. Die geschah zum Beispiel, als einer der Aussätzigen zurückkommt und Gott dankt und vor ihn in den Staub fällt. Das bedeutet das eigentlich. Durch den Staub gehen, sich in den Staub legen, die Füße küssen, Anbetung für das, was man erlebt hat. Das muss immer wieder mitschwingen. Und das soll immer wieder mitschwingen. Und wenn das mitschwingt, schwingt das mit im Sitzen, im Stehen, im Laufen oder was auch immer. Aber das ist wichtig. Das Zweite. Gemeinde lebt Mission. Aber nicht in erster Linie als Aktion, die auch wichtig ist. Das, was wir jetzt mit dem Baseball-Camp wieder veranstalten, ist eine tolle Sache, das wissen wir. Und ist schon vielen jungen Leuten zum Segen geworden. Aber das ist nicht das, was in erster Linie gemeint ist. Besondere Aktionen. Die besonderen Aktionen sollen aus der besonderen inneren Haltung erwachsen. So wie die Anbetung ein Lebensstil ist, ist auch Mission ein Lebensstil vom Neuen Testament her. In 1. Petrus 3 schreibt Petrus, den Christen, seid immer bereit, Rede und Antwort zu stehen, wenn euch andere nach der Hoffnung fragen, die euch erfüllt. Das gilt uns allen. Dann gibt es noch besonders begabte Leute in Rede, Evangelisation und so weiter. Aber das bedeutet, da sind wir alle gefragt. Das kann ich nicht einfach auf einen anderen delegieren. Es geht ja um deine Hoffnung, die du durch den Glauben bekommen hast. Und wir müssen uns immer wieder mal fragen, kann ich die Hoffnung, die Gott in mein Leben hineingelegt hat, an 1, 2, 3 Bibelstellen anderen mal erklären? Das wäre ja noch nicht mal viel. Darum geht es, dass wir das begreifen. Es geht um uns alle. Wir sind diejenigen, die das Reich Gottes bauen. Ein missionarischer Lebensstil. Es gab mal einen Titel zu diesem Thema: Missioniere nicht, sondern lebe. Lebe das. Und das ist ja das Interessante, wenn wir das Evangelium leben, indem wir friedfertig sind, indem wir vergebungsbereit sind, indem wir unsere Zunge im Zaum halten und so weiter, werden Menschen auf einmal darauf aufmerksam. Vielleicht sogar in der Frage, wie wir unser persönliches Leid ertragen. Die glauben uns sowieso nicht, dass unser Glaube uns vor allem bewahrt. Sie wollen einfach nur mal sehen, was der Glaube bewirkt, wenn es durch schwere Zeiten geht. Und wenn wir dann das abstrahlen, weil wir es so erleben, dass wir getragen sind bei aller Trauer, bei allem Unverständnis, dann leben wir Mission. Was lebt die Gemeinde noch? Natürlich Diakonie. Was wäre das christliche Leben ohne Diakonie? Diese Welt wäre furchtbar, wenn es keine Diakonie gegeben hätte, auch in der institutionellen Form. Wir müssen nur nach Bethel schauen, Bielefeld, was da aufgebaut worden ist, aus diesem inneren Engagement des Evangeliums diakonisch tätig zu sein. Aber das gilt nicht nur in diesem großen Rahmen, sondern eben auch im Kleinen, für mich persönlich. Auch da ist Jesus uns das beste Vorbild. Da heißt es in Matthäus 9, Vers 36, als er die vielen Menschen sah, ergriff ihn tiefes Mitgefühl, denn sie waren hilflos und erschöpft wie Schafe, die keinen Hirten haben. Das ist der Blick der Diakonie, dass wir sehen, wo Leid ist und wo wir unseren Anteil an Linderung haben könnten. Dass das immer wieder eine Herausforderung ist. Dass es immer wieder auch an die Grenzen unserer Kräfte geht. Dass wir darin wahrscheinlich nie Weltmeister werden, ist alles völlig klar. Und trotzdem gehört es zu unserer DNA, weil es zum Evangelium gehört. Das Evangelium ist nicht nur für den Kopf, sondern für den ganzen Menschen. Und das ist schön. Du denkst vielleicht, boah, ich kann nicht so gut reden wie der Chris. Nicht so gut Gitarre spielen wie Alex, nicht so gut singen wie Lisa. Was kann ich eigentlich überhaupt? Offene Augen haben. Und viele unter euch haben offene Augen. Da wird gar nicht groß drüber geredet. Man bekommt es nur manchmal mit, wie sehr ihr euch um Einzelne kümmert. Das ist super. Und das sieht Gott. Das ist gelebtes Evangelium. Die Gemeinde lebt. Sie lebt Anbetung, sie lebt Mission und sie lebt Diakonie. Und das hat Auswirkungen. Auswirkungen dahin, was eine Gemeinde dann ist. Und 3 kurze Punkte auch an dieser Stelle. Was ist dann die Gemeinde? Wenn das geschieht, in aller Schwachheit, aber in allem persönlichen Engagement und der persönlichen Hingabe, dann wird die Gemeinde, die gebaut wird, ganz gleich wo, aber auch eben hier bei uns, ein Raum des Vertrauens. Und ich glaube, das ist so wichtig wie irgendetwas in unserer Zeit. Einen Raum zu haben des Vertrauens, wo man mir vertraut und wo ich anderen vertrauen kann. Wo ich authentisch sein darf. Wo ich nicht sofort eine Schablone übergelegt bekomme, wie ich zu sein habe. Sondern mich erstmal finden darf, wer bin ich überhaupt? Und Unterstützung finde zur Veränderung, nicht in Maßregelung, sondern in Ermutigung. Raum des Vertrauens. Wem kann man heute noch in der Gesellschaft vertrauen? Es ist ein echtes Problem geworden. Du musst ja heute selber googeln, was du hast und was du brauchst, wenn du zum Arzt gehst. Erlebst aber, dass der das nicht gern hört. Und trotzdem, es gibt so vieles, wo wir merken, auch noch negativer, dass wir kaum mehr jemandem wirklich vertrauen können. Und das Evangelium bewirkt, dass aus unserem Vertrauen zu Gott dieses Vertrauen zueinander wächst, dieses Wissen und diese Atmosphäre, ich darf hier die Person sein, die ich im Moment bin. Mit der Einschränkung, dass ich damit nicht anderen schade, ist völlig klar. Aber ich bekomme in diesem Raum des Vertrauens die Chance zur Entfaltung und zur Entwicklung. Deshalb ist die Gemeinde eben auch ein Ort der Annahme. Es gibt ja einen interessanten Text, auch im Neuen Testament, im Jakobusbrief, Kapitel 2, wo er die Gemeinde damals maßregelt darüber, dass sie den reichen und intelligenten Leuten gelobhudelt haben, sie nach vorne geholt haben, sie als wichtig erachtet haben und diejenigen, die eben sozial auf unterster Stufe standen, die hat man gesagt, naja, setz dich mal da hinten hin, dann riecht man dich nicht so. Das ist offensichtlich ein Problem schon immer von Menschen gewesen, sofort einzuteilen in die Guten und die weniger Guten. Ein Vorurteil zu haben. Wobei ein Vorurteil gar nicht so schlecht ist. Ein Vorurteil ist ja eine Erfahrung, die wir haben, die uns auch helfen soll. Und sich ja auch manchmal bestätigt. Aber eben nicht immer. Und da sensibilisiert uns das Evangelium, der Geist Gottes. Dass wir Menschen so annehmen, wie sie sind. Und es zulassen, ihren wahren Kern auch hervorzubringen. Lasst einander gelten, schreibt Paulus im Römerbrief. Und nehmt euch gegenseitig an. So wie Christus euch angenommen hat, das dient zum Ruhm und zur Ehre Gottes. Und der letzte Punkt, da musste ich mich ja entscheiden, welchen Punkt nehme ich hier noch? Und es hätte viele gegeben, will ich nicht alle aufzählen. Ihr glaubt mir das, es gibt viele da an diesem Punkt noch. Aber ich dachte, einer ist wichtig. Gemeinde ist dann auch ein Haus mit offenen Fenstern. Was meine ich damit? Offene Türen ist klar, Leute willkommen heißen, haben wir gerade darüber gesprochen. Aber auch offenes Fenster. Ein offenes Fenster, da steht man drin und schaut nach draußen. Und sieht, was draußen passiert. Und das meine ich damit, eine Gemeinde zu sein, die weiß, wir sind nicht die Einzigen im Reich Gottes. Unser Gemeinderegister ist nicht das Buch des Lebens. Jetzt bist du vielleicht enttäuscht, aber das ist so. Es gibt wirklich Christen auch woanders. Das musste man uns erst beibringen als Freikirche manchmal. Da dachten wir tatsächlich, wir sind die einzig Richtigen. War nur nicht so groß wie die katholische Kirche. Wobei die katholische Kirche unter einem Papst leidet und wir in den Freikirchen unter Hunderten von Päpsten, ist ja klar. Aber dieses Bewusstsein, wir sind nicht die Einzigen, wir haben ein theologisches Verständnis, zu dem wir stehen, für das wir uns auch nicht schämen. Aber das Reich Gottes ist größer als unsere theologische Erkenntnis. Das ist ein wichtiger Entwicklungsschritt gewesen. Und das spüren wir ja auch. Wir haben ein gutes Verhältnis nicht nur unter den Freikirchen, sondern auch zu den meisten Landeskirchen, weil man uns das abnimmt, dass wir das wirklich so sehen. Und das hat Jesus auch schon immer so gewollt. Es gab immer wieder Situationen, da haben die Jünger gesagt, ey Jesus, da sind welche, die reden von dir, aber die kommen nicht mit uns mit. Und hat Jesus gesagt, lass sie. Wenn sie für mich sind, ist doch alles gut. Wir müssen nicht alle im Gleichschritt laufen, aber wir können einander wahrnehmen. Oder ich denke an Johannes 10, wo Jesus gesagt hat, ich habe noch andere Schafe. Im Zusammenhang hat er Israel darauf aufmerksam gemacht, auf uns, die Heiden. Da gibt gibt es noch andere. Und das ist Gemeinde eben auch. Sie sieht, dass es noch andere gibt. Hält so gut es geht und möglich ist, Kontakt und weiß sich im Verbund der Gläubigen in einer Stadt Reich Gottes bauen. Das hat mich in den vergangenen Jahren hier immer wieder auch fasziniert, dass wir das versucht haben zu praktizieren mit den XL-Gottesdiensten und vielem anderen. So, ich komme zum Schluss. Wenn es uns also weiter als Gemeinde gelingt, das im Blick zu behalten und daran zu arbeiten, dass das Äußere und die Dienststruktur mit dem, was uns wichtig ist und was das Evangelium uns lehrt, in Einklang zu bringen für die Zeit, in der wir leben, dann sind wir auf dem richtigen Weg. Deshalb möchte ich euch ermutigen, arbeitet weiter dran, betet weiter dafür und seid weiter miteinander dafür unterwegs. Das ist noch keine Abschiedspredigt. 10 Wochen habe ich noch. Aber trotzdem, Amen.